Und ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Gestern, vor genau 10 Jahren, sind diese wohl berühmtesten Worte in der Kanzlerschaft von Angela Merkel gefallen. Die Kanzlerin wählte ihre Worte mit Bedacht. Angesichts der vielen Flüchtlinge wollte sie Mut machen und an die Stärke eines Landes erinnern, das schon mit so vielem fertig geworden war. Zum Beispiel den Folgen der Nazi-Herrschaft, dem RAF-Terror und der Wiedervereinigung. Doch dieses Mal lagen und liegen die Dinge anders. Ihr Wir schaffen das war hineingesprochen in einen Sommer, der bis heute politisch nachwirkt. Auf Merkels Worte folgte erst die schwere Krise zwischen CDU und CSU und dann das Erstarken der zu diesem Zeitpunkt schwächelnden AfD. Die profitiert bis heute davon, was 2015 seinen Anfang nahm. Den bis heute ungelösten Streit um Asyl, Migration und Integration. 10 Jahre, wir schaffen das. Darüber will ich reden, jetzt bei Unter den Linden. Willkommen. Und das sind meine Gäste. Stefan Meyer, CSU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Und Erik Marquardt von den Grünen, Delegationsleiter seiner Partei im Europäischen Parlament. Willkommen Ihnen beiden im Studio hier.
Guten Tag.
Hallo. Herr Meyer, eine ARD-Doku zu diesem Thema 10 Jahre, wir schaffen das, trägt den Titel Merkels Erbe. Was machen Sie denn jetzt mit diesem Erbe, das Sie da angetreten haben, und wie fühlen Sie sich damit?
Ich denke, man muss jetzt 10 Jahre nach diesem wirklich sehr denkens- oder sehr historisch bedeutsamen Satz, wir schaffen das, wirklich die Sachen auch relativ betrachten. Und ich war immer jemand, der Auffassung war, dass es richtig war, dass Angela Merkel diesen Satz gesagt hat. Ich kann nach wie vor an diesem Satz auch nichts Schlechtes und nichts Kritikwürdiges finden. Ich erwarte sogar von einem Regierungschef in einer Krise, Sie haben ja in Ihrer Einleitung einige sehr krisenhafte Momente Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch beschrieben. Ich erwarte von einem Regierungschef, dass er in einer substanziellen Krise eines Landes auch Mut macht und durchaus auch aufruft, positiv die Sache anzugehen und optimistisch zu sein. Es ist im Nachhinein natürlich nicht alles richtig gewesen, keine Frage. Es sind viele Fehler gemacht worden auf unterschiedlichen Ebenen. Aber ich glaube, bei allem muss man auch sehen, es war natürlich auch eine Entwicklung, die so nicht vorhersehbar war. Dass allein im Jahr 2015 knapp 800.000 afghanische Staatsangehörige zu uns kommen, war so nicht vorhersehbar. Und deshalb bin ich der Meinung, ist es richtig, jetzt mal zurückzublicken, 10 Jahre nach, wir schaffen das. Aber es wäre aus meiner Sicht falsch, jetzt im Bausch und Bogen alles zu verdammen und alles zu verurteilen.
Das ist spannend, dass Sie das so positiv bewerten, diesen Satz. Es gibt ja gerade aus Ihrer Partei auch gerade an diesem Satz sehr viel Kritik. Wie sehen Sie denn diese Kritik dann?
Ich persönlich war immer jemand, der vielleicht in der eigenen Partei deutlich stärker zu Angela Merkel gehalten hat als andere Kolleginnen und Kollegen. Aber ich stehe da auch nach wie vor dazu, weil es ist aus meiner Sicht sehr einfach, wenn jemand das politische Spielfeld verlassen hat, dann in Bausch und Bogen mit Kritik diese Person dann zu traktieren. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass Angela Merkel auch Fehler gemacht hat, auch bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Ich bin nicht der Meinung, dass es falsch war, die Grenzen zunächst mal offen zu lassen. Ich glaube, man muss auch bei allem sehen, es war eine Stimmung zunächst ja mal im September. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ich war damals innenpolitischer Sprecher meiner Fraktion. Die größte Tageszeitung Deutschlands hat Refugees Welcome Buttons verteilt, hat ganz offensiv auch Werbung gemacht für die Aufnahme der Flüchtlinge. Also es war ja gerade zu Beginn in den ersten Septemberwochen eine fast euphorische Stimmung an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht durchaus auch etwas gekünstelt und auch konstruiert, aber sie war vorhanden. Und deswegen, glaube ich, sollte der Kern der Kritik sich nicht darauf konzentrieren, dass Angela Merkel oder egal wer, damals war Thomas de Maizière der federführende Bundesinnenminister, nicht die Grenzen geschlossen haben, sondern es sind im Nachhinein Fehler gemacht worden.
Das ist interessant, Herr Meyer, dass Sie an diese Anfangseuphorie, die da ja fast schon herrschte, erinnert haben. Herr Marquardt, diesen Spruch von Angela Merkel, wir schaffen das, haben sich die Grünen in leicht abgewandelter Form ja sogar zu eigen gemacht. Es gab da eine Bundesdelegiertenkonferenz, da haben die Grünen einen Beschluss gefasst mit dem Titel, ja, so schaffen wir das. War Angela Merkel oder ist sie vielleicht migrationspolitisch den Grünen immer ein bisschen näher gewesen als ihrer eigenen Partei, der Union?
Ja, ich finde das so ein bisschen albern, so zu tun, als sei Angela Merkel nun eigentlich eine Grüne gewesen. Das kann man jetzt irgendwie, weil sich die CDU, CSU ja auch, sage ich mal, vorsichtig entwickelt haben in ihrer Positionierung zu diesem Thema, vielleicht im Nachhinein so darstellen. Aber sie war immer eine Konservative und wird das wohl auch immer sein. Ich glaube, wenn man sich anschaut, wie diese Pressekonferenz lief und sich fragt, war das richtig, damals so zu agieren, dann muss man doch erstmal fragen, was wäre denn gewesen, wenn sie sich hingestellt hätte und gesagt hätte, wir schaffen das nicht, ich packe hier meine Sachen ein, geh nach Hause und guck mal, was passiert. Also so kann man ja auch kein Land regieren. Deswegen kann ich da zustimmen, diese Zuversicht und das Mutmachen, das ist etwas, was damals sehr wichtig war und das wäre in den letzten 10 Jahren auch sehr wichtig gewesen, dass man sich dann darauf konzentriert, zu sagen, wir schaffen das, aber eben, wie wir es auch in diesem Bundesdelegiertenkonferenzbeschluss gemacht haben, sich zu fragen, wie schaffen wir das eigentlich?
Aber auch wenn Angela Merkel aus ihrer Sicht eine Konservative ist, kann man durchaus sagen, dass diese Politik, die sie da betrieben hat für dieses Zeitfenster, eine richtige war aus ihrer Sicht?
Gut, Angela Merkel hat ja oft an Stellen, wo ich widersprechen würde, gesagt, das ist alternativlos, hier müssen wir so vorgehen. Aber in diesem Fall, was wären denn die Alternativen gewesen? Sie hat ja nicht den Krieg in Syrien angefangen. Sie hat ja nicht die schwierige Situation in Afghanistan erzeugt. Es sind viele Menschen vor Leid und Terror geflohen. Das war damals auch noch, glaube ich, in der öffentlichen Debatte sichtbarer. Es war klar, dass Menschen auch Gründe haben, warum sie fliehen. Das wird jetzt immer so ein bisschen rausgedrängt aus der Debatte. Und ich finde, wenn man dann sich dieser großen Krisen bewusst wird, die auf der Welt passieren, dann zu gucken, wie können wir unseren Anteil daran leisten, das ist erstmal richtig. Ich glaube, man hätte schneller umschalten müssen und sagen, wie können wir das als Europa schaffen und nicht so stark auf Deutschland fokussieren.
Auf das schnelle Umschalten möchte ich eingehen, Herr Mayer. Dieser Anfangseuphorie, die gab es bei mir daheim im Ruhrgebiet auch, ist ja dann doch relativ schnell auch Ernüchterung erfolgt, weil man gesehen hat, dass die Erfolge, die man sich da versprochen hat, gar nicht so schnell kamen. Die CSU war eine der ersten, die rigoros sogar umgestiegen sind und das diesen Kurs sehr stark abgelehnt haben. Warum dann dieser schnelle Wandel? Jetzt ist Bayern ja eher ein starkes Land und hat die Folgen der Migration ja am ehesten bewältigen können.
Ja, der Grund war aus meiner Sicht zum einen mal der, dass Bayern natürlich der Hotspot war, was die Aufnahme der Flüchtlinge in Deutschland anbelangt. Damals war die Westbalkanroute ja die am meisten genutzte Route, sprich die Flüchtlinge kamen über Österreich nach Deutschland und die allermeisten haben Deutschland über die österreichisch-deutsche Grenze überschritten. Und die Österreicher hatten ja damals auch eine Politik, die haben ja durchaus auch sehr offensiv dafür geworben, um es mal vorsichtig zu formulieren, weiter nach Deutschland zu reisen, haben teilweise ja sogar Transportmittel, Busse angeboten, um die Flüchtlinge an die deutsch-österreichische Grenze zu manövrieren. Und deswegen war natürlich das Bewusstsein, die Wahrnehmung und mein Wahlkreis grenzt zum Beispiel auch an Österreich, in der Grenzregion eine andere als vielleicht in anderen Teilen Deutschlands, in denen von der Flüchtlingskrise oder von der Aufnahme von Dutzendtausenden von Flüchtlingen noch gar nichts festzustellen war. Das war aus meiner Sicht der eine Grund. Bayern war hier mit Sicherheit wirklich im Auge des Orkans, was die Problematik anbelangt. Und die andere war, dass wir vielleicht doch durchaus auch etwas schneller als andere wahrgenommen haben, dass die Aufnahmefähigkeit eines Landes nicht unendlich ist und auch, um das auch offen zu sagen, auch die Aufnahmebereitschaft einer Gesellschaft nicht unendlich ist. Unser damaliger Bundespräsident hat das, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, unser Herz ist da offen, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt, übertragen formuliert. Und da hätte ich mir persönlich von Angela Merkel schon erwartet. Und da setzt eigentlich meine Hauptkritik an Angela Merkel an, dass sie diese Sensibilität, diese Emotionalität dieses Themas nicht oder vielleicht nur annähernd erkannt hat. Ich glaube, vielleicht liegt das auch daran, es steht mir nicht zu, hier eine Exegese vorzunehmen, aber vielleicht liegt es daran, dass Angela Merkel als Physikerin rein rational der Auffassung war, Deutschland ist ein starkes, wirtschaftlich starkes Land, wir haben 80, 82 Millionen Einwohner, wir werden doch mit 500.000, mit 1 Million Flüchtlinge umgehen. Aber was dies dann in den Kommunen vor Ort ausgelöst hat an Schwierigkeiten, was die Unterbringung anbelangt, was die Beschulung der Kinder, der Flüchtlinge anbelangt, diese Emotionalität, die dieses Thema in sich birgt und leider, Sie haben ja darauf hingewiesen, auch die rechtspopulistische AfD, die ja politisch tot war zu Beginn 2015, ist ja durch dieses Thema leider Gottes wieder erstarkt. Das wäre nicht der Fall gewesen, glaube ich, wenn man frühzeitiger die Emotionen erkannt hätte, die in dieser Thematik liegen und auch entsprechend darauf reagiert hätte.
Genau, darauf will ich hinaus, dass dann Rechtspopulisten profitiert haben. Dieser Streit, der zwischen der CDU und CSU dann entbrannt ist, der ist ja, man mag fast schon sagen, fast eskaliert, hatte den Höhepunkt dann auf dem CSU-Parteitag. Da gibt es ein ganz denkwürdiges Bild, das wir uns vielleicht mal anschauen können. Das ist, haben viele als eine Demütigung der Kanzlerin wahrgenommen. Sie musste sich minutenlang eine Standpauke von dem damaligen Ministerpräsidenten anhören. So im Nachhinein betrachtet hat diese Szene vielleicht auch dem Diskurs unter den demokratischen Parteien nachhaltig geschadet? Und die
ich
AfD
schätze, ich schätze, stark gemacht? Ich schätze Horst Seehofer nach wie vor sehr. Ich habe ja die Ehre und Freude gehabt, mit ihm gemeinsam im Bundesinnenministerium arbeiten zu dürfen, über fast 4 Jahre hinweg. Ich glaube, ich trete ihm nicht zu nahe, wenn ich sage, das war inhaltlich richtig, was er damals adressiert hat an die damalige Kanzlerin, aber vom Stil her mit Sicherheit nicht ideal. Die Kanzlerin während dieser doch relativ langen Ausführungen, ich war selbst auch persönlich mit im Saal bei dem Parteitag, dann die Kanzlerin neben sich stehen zu lassen, das war, was den Stil anbelangt, sage ich mal, nicht die allercharmanteste Form, um es vorsichtig zu formulieren. Inhaltlich hat Horst Seehofer damals aber schon die richtigen Punkte adressiert.
Herr Macker, wie haben Sie diesen Streit zwischen den Schwesterparteien wahrgenommen? Das ging ja bis hin zu Drohungen, die Fraktionsgemeinschaft auszulösen. Manche haben ja diesen Streit so wahrgenommen, dass sie gesagt haben, das ist vielleicht gerade mit ein Grund gewesen, warum eine rechtspopulistische Partei wie die AfD überhaupt stark werden konnte. Weil man da auf der Seite so stark gestritten hat und keinen gemeinsamen Kurs gefunden hat.
Ja, politischer Stil ist wahrscheinlich nicht die Spezialdisziplin der CSU damals gewesen, war es vielleicht auch in den letzten Jahren nicht, wenn man sich die Debatten anguckt. Ich glaube, wir müssen schon als demokratische Parteien auch schauen, wie man diese Zuversicht, die eine Gesellschaft braucht, um große Herausforderungen anzugehen, dann auch transportiert. Und die transportiert man eben nicht, indem man sich einfach auf offener Bühne immer streitet in der Politik, sondern man muss auch ein paar Lösungen präsentieren. Und ich habe das Gefühl, dass in der Asylpolitik oft es gar nicht mehr darum geht, wie präsentieren wir jetzt eine Lösung für die Herausforderungen, wenn es um die Beschulung geht, wenn es um die Unterkünfte geht, um die schnelle Integration von Menschen, die hier Schutz suchen und auch Schutz bekommen, sondern dass es vor allem darum geht, der Bevölkerung zu sagen, seht her, ich bin auch dagegen, dass Migration stattfindet. Und dann flüchtet sich diese Debatte ganz oft in Scheindebatten, wie ich finde, dass man so tut, als wäre Deutschland ein Land, wo man mit einigen politischen Entscheidungen so tun könnte, als seien dann morgen diese ganzen Herausforderungen nicht mehr da. Und ich glaube, diese aus meiner Sicht Kapitulation vor den Herausforderungen, dieser fehlende Mut, das ist etwas, was sich auch damals schon in diesem Streit gezeigt hat.
Jetzt ist ja die Frage, wie man im Nachhinein diese Situation interpretiert. Möglicherweise sind Sie da auch wieder näher an Angela Merkel, als Ihnen vielleicht recht ist. Angela Merkel sagt ja jetzt im Rückblick, dass sie keine Überforderung des Landes sehen kann, sondern noch Herausforderungen sieht, die gelöst werden müssen. Friedrich Merz, der aktuelle Kanzler, sagt, es gibt sehr wohl Probleme, die wir haben. Und wir haben die Dinge nicht geschafft, so wie es Angela Merkel gerne gehabt hätte. Da nochmal die Frage. Hat der Kanzler nicht vielleicht doch recht, dass es tatsächliche, echte Probleme gibt, die aus dieser Migration entstanden sind?
Natürlich gibt es viele Herausforderungen, das muss man ja auch nicht in Abrede stellen.
Auch ungelöste?
Auch bisher ungelöste, natürlich. Das ist ja das, was ich auch kritisiere, dass man sich gar nicht mehr auf die Probleme konzentriert, sondern nur versucht, sich in medialen Debatten gegenseitig zu überbieten. Dass dann in Wahlkämpfen besonders davon gesprochen wird, ich glaube 2017 war es dann von Seehofer die Herrschaft des Unrechts, der Asyltourismus von Markus Söder. Sie haben vom Shuttle-Service bei der Seenotrettung gesprochen im Wahlkampf. Also es ist auffällig, dass immer ein Jahr bevor die Bayernwahl ist, und das war damals auch so, mit einmal der Ton etwas rauer wird, weil man glaubt, man könnte die Bevölkerung dann mehr überzeugen, wenn man da richtig harte Kante zeigt. Ich glaube, dass diese Signale, die man da setzen will, am Ende nicht dazu führen, dass man irgendwie gegen den Rechtspopulismus kämpft oder die Gesellschaft zusammenführt, sondern dass es vor allem dazu führt, dass man die Debatte vergiftet und sich nicht mehr um die Probleme kümmert. Und das sehen wir eben auch in den letzten Jahren.
Da können wir ja mal ansetzen, Herr Mayer. In der Tat ist es ja so, dass uns Meinungsinstitute sagen, dass für Wählerinnen und Wähler tatsächlich Fragen der inneren Sicherheit und der Migration sehr wichtig sind. Wenn man jetzt aber auf die Wahlergebnisse schaut, bislang profitiert in erster Linie die AfD davon und weniger die Union. Jetzt muss man ja fragen, was passiert da? Machen machen Sie entweder etwas falsch bei der Frage, wie Sie an diese Themen herangehen, dass Sie solche Zitate beispielsweise bringen, wie von Herrn Marquardt gesagt, oder ist es einfach so, dass es am Ende tatsächlich eine völlig irrationale Debatte ist, wo man überhaupt gar nicht mit solchen Äußerungen gewinnen kann und eigentlich nur immer die Rechtspopulisten stark macht?
Ich persönlich bin schon der Überzeugung, wenn Probleme da sind, und natürlich gab es in der Flüchtlingskrise massive Probleme, was einfach die Quantität anbelangt, was teilweise natürlich auch die Verschlechterung, Sie haben das Thema innere Sicherheit erwähnt, das ja sehr eng auch mit dem Thema Migration zusammenhängt. Wir hatten leider eine Reihe von gravierenden Anschlägen in Deutschland. Der Höhepunkt dann der Anschlag von Amri auf den am Breitscheidplatz mit 12 Toten. Also wirklich katastrophale Fälle, die Menschen natürlich in Deutschland massiv verunsichert haben. Und natürlich ist es die Aufgabe der Politik und auch von politischen Verantwortungsträgern, entsprechend diese Probleme auch zu adressieren und auch zu benennen. Ich bin auch der Meinung, dass es nicht zielführend ist, wenn wir uns als Schwesterparteien CDU, CSU öffentlich im Streit verheddern, um es klar zu sagen. Und ich habe da auch in meiner Rolle immer versucht, auch auszugleichen und auch zusammenzuführen. Aber natürlich müssen auch dann entsprechende Lösungen präsentiert werden. Und ich bin der festen Überzeugung, mit reiner Rhetorik werden wir die AfD nicht kleinkriegen, sondern nur mit dem Lösen der Probleme.
Aber das ist ja die spannende Frage und auch die Kritik von Herrn Marquardt. Also da sind Sie sich ja einig, man muss die Probleme, die Sie beide erkennen, lösen. Aber warum dann diese markigen Sprüche?
Ja, es gehört natürlich schon auch mal dazu, Dinge, die einfach schlecht laufen. Und es gab, weil das Thema Asyltourismus, der Markus Söder hat ja auch gesagt, er wird so heute nicht mehr sagen. Natürlich gab es auch hier Fehlentwicklungen. Und ich bin ja bei Ihnen, Herr Marquardt, in einem Punkt. Ich habe das auch dann im Bundesinnenministerium feststellen müssen, dass aus meiner Sicht wir hatten verschiedene Grundprobleme, warum wir nicht so gut, wie wir es hätten machen können und müssen, mit der Flüchtlingskrise umgegangen sind. Wie gesagt, die schiere Quantität war einfach eine Überforderung. Auch das Phänomen an sich war in der Form vielerorts gar nicht bekannt. Wir mussten die Asylverfahren erstmal beschleunigen. Wir mussten auch das BAMF technologisch erstmal voranbringen. Die Flüchtlingskarte ist kreiert worden. Also es sind viele Dinge erstmal entwickelt werden. Aber ein Grundproblem war aus meiner Sicht, dass innerhalb der Europäischen Union zumindest mal in der ersten Phase der Flüchtlingskrise eine große Heterogenität an Interessen vorhanden war und vor allem auch bei vielen Ländern überhaupt nicht das Bewusstsein vorhanden war, dass dies ein europäisches Problem ist, nicht nur ein deutsches Problem ist. Ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, wir haben natürlich auch Aufgaben, national zu handeln, aber am Ende wird die Flüchtlingskrise nur europaweit und europaeinheitlich gelöst werden können. Und wenn 2 Millionen Flüchtlinge im Jahr nach Europa kommen, ist dies aus meiner Sicht für 27 Länder, für knapp 450 Millionen Einwohner, sage ich mal, ich würde jetzt nicht sagen kein Problem, aber eine lösbare Herausforderung. Wenn aber über 50% dieser über 2 Millionen allein nach Deutschland wollen, dann ist dies für selbst ein wirtschaftlich starkes Land wie Deutschland eine massive Überforderung.
Den Punkt wollen wir uns auch noch anschauen. Ich würde gerne noch mal bei den Emotionen und den Sorgen von den Menschen bleiben, die ja mit dem Thema Migration auch verknüpft sind. Und es gibt ja auch tatsächlich objektive Bezugspunkte, also die diversen Anschläge, die Herr Mayer genannt hat, aber auch bestimmte Phänomene, die man in der Kriminalstatistik sehen kann. Offensichtlich haben das ja dann auch die Grünen erkannt und haben dann noch in der Ampel zu Verschärfungen im Migrationsrecht mit beigetragen. Drei Beispiele: die schnelleren Abschiebungen, die Überwachung von Gefährdern, schärferes Waffenrecht. Wie muss man das denn werten, Herr Marquardt, aus Ihrer Sicht? War das jetzt ein spätes Eingeständnis der Grünen, dass man Probleme nicht tabuisieren soll? Oder wie lesen Sie das?
Also ich glaube, dass diese Asylrechtsverschärfung ehrlicherweise sehr wahrscheinlich überhaupt keine Anschläge verhindern können, sondern dass die Signale waren, die man setzen wollte, um der Gesellschaft das Gefühl zu geben, dass man etwas tut. Und das ist etwas, was ich auch in der Ampelregierung damals schon und auch jetzt kritisieren würde. Ich sage nicht, dass man nichts an Gesetzen ändern muss, aber wie nach jedem Anschlag dann sehr hektisch mit einmal Gesetze novelliert werden, weil man das eben kostengünstig machen kann. Da muss man nicht in Präventionsprogramme für Islamismus investieren. Da muss man nicht die Geheimdienste stärken, die Sicherheitsbehörden, die da wirklich auch etwas tun könnten an dieser Stelle. Also ich glaube, dass man an vielen Stellen sich genauer überlegen muss, welche Regelungen brauchen wir eigentlich, um die Asylverfahren zu beschleunigen, um die Integration zu beschleunigen und welche Infrastruktur brauchen wir eigentlich, um ein Einwanderungsland dann auch so zu gestalten, dass es klappt. Es ist ja nicht so, dass es vor Ort nur Probleme gibt, aber wo es in der Tat Probleme gibt, und das kann ich auch verstehen, ist, wenn man in in einem kleinen Ort sagt, weil, weiß ich nicht, der Landrat wieder einen Ort sucht, wo man jetzt irgendwie morgen 30 Geflüchtete unterbringen kann, dann schreit natürlich niemand, juhu, hier nehmen wir sie auf. Und dann kommt man in so eine Situation, wo man mit den Leuten vor Ort gar nicht reden kann, wo man darüber sprechen kann, was ist jetzt geplant, warum ist das geplant, wo man gemeinschaftlich das auch zu einem Projekt des Ortes machen kann, sondern überfordert die Menschen in dem Sinne vor Ort, dass man sie nicht mitnimmt. Und ich glaube, dass Politik in Demokratien Menschen immer mitnehmen muss.
Sie haben jetzt kritisiert, was auch die Grünen in der Ampel mitbeschlossen haben im Bund. Da gab es ja auch durchaus einen Dissens mit den Grünen im EU-Parlament. Aber was ist falsch daran, Sorgen und Nöte von Menschen ernst zu nehmen, in dem Sinne, dass man einfach auch mal Signale setzt?
Ich glaube, dass Signale setzen wichtig ist. Zum Beispiel das Signal, dass ja heute das Thema des Tages ist, wir schaffen, das ist ja auch ein Signal, zu sagen, wir vermitteln Zuversicht. Aber wenn die Signale hauptsächlich sind, wir sind überfordert, wir müssen nochmal die Gesetze ändern. Ich meine, wir haben das Asylgesetz jetzt so oft geändert, dass kaum noch die Rechtsanwälte da durchsehen, was gerade die Regelungen sind. Und das gemeinsame europäische Asylsystem auf europäischer Ebene sind 1000 Seiten Verwaltungsrecht. Da sieht auch noch niemand so richtig durch, ehrlicherweise. Ich habe es mit verhandelt, ich bilde mir ein, noch einen halbwegs großen Überblick zu haben, aber in der öffentlichen Debatte sind da 1000 Detailregelungen überhaupt nicht diskutiert worden. Und ich denke, um Ihre Frage zu beantworten, es ist nicht falsch, auch mal ein Signal zu setzen, aber wenn das zum Prinzip der Politik wird, dass man nur noch Signale setzt und dann an den tatsächlichen Problemen vorbeiredet oder sie gar nicht wirklich löst, sondern immer nur so tut, als würde man sie lösen, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Menschen das Vertrauen in die demokratischen Parteien verlieren. Und das ist das, was, glaube ich, gerade passiert ist.
Vermutlich muss man beides tun, tatsächliche Realpolitik und Signale setzen. Herr Mayer, Signal setzen ist auch so ein Stichwort. Vor der Bundestagswahl sollte auch noch mal ein Signal gesetzt werden von der Union. Es kam zu einer Abstimmung, wo sie dann mehr oder minder sehenden Auges nur eine Mehrheit mit der AfD bekommen haben. Da ging es auch noch mal um eine Verschärfung von Migrationsrecht. Am Ende hat die AfD profitiert, knapp 21% bei der Wahl erhalten, die CDU nur 28%. Das war auch nicht so richtig die Lösung, oder?
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es inhaltlich richtig war, was wir zur Abstimmung gestellt haben. Ob der Zeitpunkt ideal war, da kann man mit Sicherheit intensiv darüber diskutieren. Und klar, wenn man die Wahlergebnisse dann zur Rate zieht und entsprechend dann auch heranzieht, dann gibt es mit Sicherheit auch gute Argumente, die dafür sprechen, dass diese Zuspitzung, die dann natürlich auch, kein Vorwurf an Sie, aber medial natürlich auch dann Ende Januar, ich habe das ja im Wahlkampf stehend sehr unmittelbar mitbekommen, dann dadurch erreicht wurde, ob dies so glücklich war. Aber inhaltlich, ich habe mich selbst immer gewundert, dass manches auch so skandalisiert wurde. Da waren Dinge mit drin. Wir haben beispielsweise gefordert, was jetzt ja auch im Koalitionsvertrag steht, dass der Familiennachzug zu subsidiär schutzberechtigten Personen ausgesetzt werden soll. Das habe ich damals als innenpolitischer Sprecher der Union gemeinsam mit meinem Pendant von der SPD 2015, 2016 vollkommen geräuschlos verhandelt. Da hat eigentlich keiner groß darüber gesprochen. Dass das Thema Begrenzung auch wieder ins Aufenthaltsgesetz kommt, finde ich, war es auch nichts Spektakuläres, weil es schon mal drin stand, dass Zuständigkeiten von der Landespolizei auf die Bundespolizei aus Effektivitätsgründen transferiert werden, finde ich jetzt, da bin ich sogar der Meinung von Herrn Wagbart, allein mit so einer Einzelmaßnahme verhindern Sie noch keinen einzigen Anschlag. Aber ich sage mal, viele dieser Punkte, die wir Ende Januar dieses Jahres im Deutschen Bundestag in der letzten Sitzungswoche vor der Bundestagswahl zur Abstimmung gestellt haben, die waren diese Skandalisierung, die teilweise daraus gemacht wurde, nicht wert.
Herr Mayer, ich muss da einmal reingehen. Zum einen muss ich mich natürlich korrigieren, die 28% sind nicht nur CDU, auf das Konto CSU. Von CDU, sondern CDU, CSU auf das Konto gegangen. Also nach meiner Wahrnehmung wurde gar nicht kritisiert, was da zur Abstimmung gebracht wurde. Also zumindest bei uns, bei Phoenix, haben wir das sehr klar auseinandergelegt und haben auch darauf verwiesen, dass das schon in den Ausschüssen in Teilen besprochen wurde. Haben das also relativ klar gemacht, unsere Berliner Kollegen hier. Es ging doch eher darum, dass man in eine Abstimmung geht, wo man weiß, man kriegt eigentlich nur eine Mehrheit mit der AfD. Sie haben ja auch noch gerungen, ob es nicht andere Mehrheiten gibt. Die Sitzung wurde unterbrochen und trotzdem hat man dann den Antrag gestellt und wusste, da werden Sie mit der AfD erstmalig mit einer rechtspopulistischen Partei abstimmen. Das war doch der Vorwurf.
Man muss da noch mal zurückblenden. Wir waren damals natürlich in einer Zeit, in der es zwar eine Bundesregierung gab, aber diese Bundesregierung bestand nur noch aus der SPD und den Grünen. Die FDP war ja ausgeschieden. Und diese Bundesregierung verfügte im Deutschen Bundestag nicht über eine Mehrheit. Wir waren damals Opposition und es ist, finde ich, auch die Aufgabe der Opposition, selbst in einer Phase des Wahlkampfs, wenn sich Probleme offenbaren, und die haben sich offenbart, leider auch wieder durch Anschläge in Magdeburg, in München, in Aschaffenburg, entsprechend darauf zu reagieren. Nicht nur als Signal, sondern auch, um wirklich in der Substanz Gesetze zu verbessern und zu verändern.
Der Antrag war ja kein Gesetz, das war ja ein Signal.
Es war ein Entschließungsantrag und ein Gesetz. Es gab zwei Abstimmungen.
Der Entschließungsantrag war das, was den Skandal gab. Und das war am Ende so, dass Sie diesen Entschließungsantrag mit der AfD durchgebracht haben, der keine reale Konsequenz hatte.
Der Entschließungsantrag hat ja genau diese, aus meiner Sicht auch gar nicht so spektakulären Punkte umfasst, die ich schon genannt habe. Und es ist die Aufgabe, finde ich, auch einer konstruktiven Opposition in einer Phase des Wahlkampfs deutlich zu machen, für was wir stehen. Wir haben dies zum Ausdruck gebracht mit diesem Entschließungsantrag, aber auch mit dem Gesetz. So hätten wir im Vorfeld bei der AfD nachfragen sollen, Kollegen, seid ihr bereit? Sie
konnten aber rechnen damit, dass die AfD
zustimmt. Nee, seid ihr bereit zuzustimmen? Und nur wenn die AfD sagt, nee, wir stimmen eurem Antrag oder eurem Gesetz nicht zu, dann dürfen wir diesen Antrag nach Auffassung von manchen in den Deutschen Bundestag einbringen. Also ich finde, das ist irgendwo auch.
Kannst du es nochmal so machen?
Ich würde es persönlich jetzt nicht mehr so machen, nicht weil ich in der Sache nicht hinter diesen Punkten stehe. Wie gesagt, vieles von dem steht jetzt im Koalitionsvertrag. Das andere ist durchaus, was seine Bedeutung anbelangt, glaube ich mal überschaubar. Aber es war natürlich, es hat eine Zuspitzung erfahren dann in den letzten 3-4 Wochen vor der Bundestagswahl, die dieses Thema nicht verdient hat. Wie gesagt, hätten wir nichts gemacht, hätten natürlich gerade auch die Rechtspopulisten, auch die Rechtsextremisten uns den Vorwurf gemacht, aha, typisch CDU-CSU, es wird groß palavert, es wird groß gesprochen, aber man ist nicht bereit, entsprechend auch Vorschläge zu machen.
Den Vorwurf haben Sie trotzdem kassiert, ne?
Ja, aber er konnte uns jetzt nicht in der Form gemacht werden, als dass wir nicht gesetzgeberisch oder mit in Form dieses Entschließungsantrags tätig geworden sind.
Herr Marquardt, ich möchte noch mal zurück zum Ausgangspunkt der Sendung, zu dem, wir schaffen das. Wir wollen ja auch so ein bisschen Bilanz ziehen, und wenn man mal auf die Zahlen guckt, dann ergibt sich ja so ein bisschen ein unentschiedenes Bild. Zwei Zahlen, die ich mal rausholen will. Wenn man nur auf die Menschen schaut, die 2015 zu uns gekommen sind, dann kann man sehen, dass ungefähr 70% im Arbeitsmarkt sind, 64% in einer abhängigen Beschäftigung und noch mal gut 5%, die selbstständig sind. Das ist nicht weit unter dem Schnitt in der Gesamtbevölkerung. Wenn man allerdings darauf schaut, wer bei uns in Deutschland Sozialleistungen bezieht, dann kann man sehen, dass 43% davon Menschen sind, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Wenn man die beiden Zahlen jetzt mal als Grundlage nimmt, wie kann man das interpretieren? Kann man sagen, vielleicht ist Migration nicht das, was uns überfordert, aber am Ende dann doch die schiere Zahl derer, die zu uns kommen?
Also Sie sprechen ja eine Studie vom IAB an, aus dem letzten Jahr, glaube ich, wo dann herauskam, dass in der Tat 64% in Beschäftigung sind, noch einige selbstständig. Und das ist 6% unter dem Schnitt der deutschen Bevölkerung, so, also 6% darunter. Aber wir sehen, dass eigentlich über die Zeit sich das angleicht. Also es gibt keinen Grund zu glauben, dass diejenigen, die hier Schutz bekommen, dann irgendwie nicht arbeiten wollen, sondern eigentlich gleicht sich das dann an die deutsche Bevölkerung an. Ich würde auch sagen, es dauert etwas zu lange. Das hängt an verschiedenen Dingen. Wir sehen zum Beispiel, dass besonders Frauen viel weniger beschäftigt sind als die Männer. Und da muss man sicherlich schauen, wie kann man bei der Kinderbetreuung zum Beispiel vorankommen? Wie kann man bei der Beschulung besser vorankommen? Also wie kann man da mehr Unterstützung bieten, damit dann auch die Integration besser gelingt? Ich würde, und das ist mir sehr wichtig, einmal festhalten wollen, ich sehe überhaupt kein Anzeichen, dass die Menschen, die zu uns kommen, nicht arbeiten wollen. Ich sehe einige Hürden, die aus dem Weg zu räumen sind, damit es schneller geht. Aber mir ist in der Debatte das viel zu kurz gekommen. Es wird sehr viel über die Bürgergeldempfänger geredet und wie man sie bestrafen kann, aber sehr wenig darüber, wie man sie dazu bringen kann, was sie eigentlich wollen, nämlich in Arbeit.
Da geht es ja um ein Gerechtigkeitsgefühl, wenn 43% Menschen sind, die hier zu uns gekommen sind. Herr Mayer, wenn Sie auf diese Zahlen blicken, wie interpretieren Sie die? Sehen Sie die so, dass Sie am Ende damit recht hatten, mit dem Streit, den Sie mit der CDU hatten? Da haben Sie ja relativ schnell Obergrenzen gefordert. Wenn das so ist, wie gehen Sie denn aber damit um, dass Sie im Prinzip damit ja das Recht auf Asyl in gewisser Weise aushebeln?
Ja, da muss man sich schon genau differenzieren. Unter 2% derer, die als Flüchtlinge zu uns kommen, werden am Ende als Asylbewerber anerkannt. Die allermeisten als Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention, beziehungsweise wie ein Großteil der Syrer, so als sogenannte subsidiärschutzberechtigte Personen. Also es geht nicht darum, jetzt den Artikel 16 Grundgesetz hier zur Disposition zu stellen. Das würde aus meiner Sicht, wie gesagt, in der Sache auch tatsächlich nur sehr wenig bringen.
Aber wie bringt man das mit einer Obergrenze vereinbaren?
Weil eine Obergrenze, und ich habe damals mich ja auch noch in der Zeit als innenpolitischer Sprecher für einen sogenannten atmenden Deckel stark gemacht, weil ich eben sehr schnell auch der Auffassung war, und ich glaube, so ganz falsch lag ich nicht, die Aufnahmebereitschaft eines Landes ist nicht unendlich und auch die Aufnahmefähigkeit eines Landes ist nicht unendlich. Und ich glaube, im Jahr 100 oder 150.000 Flüchtlinge und Asylbewerber in Deutschland aufzunehmen und wohlgemerkt nicht nur aufzunehmen, sondern auch zu integrieren, also in Arbeit zu bringen, die Kinder zu beschulen, eine vernünftige Unterkunft zu finden. Das ist möglich. 150.000 ist möglich, aber 300.000, 400.000, 500.000 ist zu viel. Und deswegen war ich der Meinung, und das hat sich dann auch in der sogenannten Obergrenze ja manifestiert, dass es auch als Signal wichtig ist, dass wir zwar offen sind für Personen, die schutzbedürftig sind, denen Gefahr an Leib und Leben droht, die verfolgt werden, misshandelt wurden. Dafür muss auch Deutschland weiterhin offen sein. Nur die Anerkennungsquoten haben es ja gezeigt. Wir haben mittlerweile Anerkennungsquoten, natürlich differiert das zwischen Land, zwischen den jeweiligen Herkunftsländern, aber im Grunde genommen deutlich unter 50%. Sprich, die Hälfte, deutlich über die Hälfte derer, die zu uns kommen, haben am Ende keine Aussicht auf Anerkennung als Flüchtling, als subsidiär Schutzberechtigter, als Asylbewerber. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, auch deutlich zu machen, wir sind nur bereit, eine gewisse Anzahl zu nehmen. Und wir haben uns ja damals 2018 bis 2021 diese sogenannte Obergrenze genommen, gemeinsam mit der SPD, haben es ein bisschen aufgeweicht, zwischen 180.000 und 220.000 war die Grenze. Interessanterweise ist es uns damals auch im Bundesinnenministerium gelungen, diese Grenze über 4 Jahre hinweg immer deutlich zu unterschreiten. Erst dann unter der Ampelregierung sind die Zahlen wieder massiv nach oben geschossen. Also aus meiner Sicht hat auch in psychologischer Hinsicht diese Obergrenze durchaus eine entsprechende positive Wirkung gehabt. Genauso wie auch jetzt der Migrationswechsel und der Migrationswandel, den Alexander Dobrindt im Bundesinnenministerium
vorgenommen hat. Herr Marquardt, Sie sollen darauf antworten. Allerdings hat sich unter der Ampel auch noch mal einiges verändert, was die Weltsituation anging, sodass auch noch mehr Menschen zu uns gekommen sind. Aber Herr Marquardt, Sie wollten widersprechen.
Also die Herausforderung kam ja in den letzten Jahren vor allem durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wo wir die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg hatten und unsere Infrastruktur einfach sehr herausgefordert war. Also da kamen ja sehr viele Menschen aus der Ukraine, auch viele alleinerziehende Frauen, weil die Männer eben nicht mitkommen konnten, zum Beispiel weil sie an der Front kämpfen mussten. Und das hat natürlich eine riesige Herausforderung gegeben, dass wir das geschafft haben. Ich finde auch, wir können mal sagen, dass wir auch irgendwie stolz sind auf das, was wir da geleistet haben mit der Pandemie.
Sie haben recht, aber die ukrainischen Flüchtlinge sind ja nie als Asylbewerber und Flüchtlinge behandelt worden. Sie wissen ja, dass
genau,
sie,
aber sie auch
mit Überforderung sind. Ja, aber weil Sie gesagt haben, die Zahlen sind nach oben geschossen durch den Ukraine-Krieg. Die ukrainischen Flüchtlinge sind ja nie in der Asylstatistik irgendwie aufgetaucht.
Aber die Herausforderung der Infrastruktur.
Das ist schon richtig. Nur die Zahlen, die dann in der Ampel wieder nach oben gegangen sind, lassen sich nicht zurückführen auf die ukrainischen Flüchtlinge.
Nein, es sind natürlich auch die Asylantragszahlen hochgegangen. Und das kann man an verschiedenen Gründen sehen. Ein relativ relevanter Grund ist zum Beispiel, die Taliban haben Afghanistan wieder übernommen. 2021, das war gerade im Wahlkampf, da gab es viel Flucht aus Afghanistan, weil die Menschen vor den Taliban geflohen sind, übrigens mit sehr hohen Anerkennungsquoten. Dann gab es eine Pandemie. Darf uns ja auch nicht entgehen, dass wir eine weltweite Pandemie hatten, die Regierung davor so zu bewältigen hatte. Aber dann war die Pandemie vorbei und natürlich sind dann auch die Migrationszahlen wieder gestiegen. Also ich glaube, dass jetzt irgendwie auf 2, 3 Signale zurückzuführen, dass dann mit einmal die Ampel jetzt irgendwie die Masseneinwanderung gefördert hat, das ist nicht so richtig handfest. Es gibt auch eigentlich, glaube ich, keine wissenschaftliche Studie, die das irgendwie belegt. Was ich sagen möchte, ist, dass am Ende diese Asylantragszahlen in den letzten Jahren relativ überschaubar, recht schwankend, aber relativ überschaubar waren. Die zentrale Herausforderung war die Flucht aus der Ukraine. Ich glaube aber, wir müssen auch in der Zukunft damit rechnen, dass die Zahlen eben mal wieder steigen und mal wieder sinken. Und dafür brauchen wir eine Infrastruktur, wo man nicht alle Container wegschmeißt, die man noch vor 3 Monaten brauchte und sich dann wundert, dass im nächsten Monat mal wieder mehr Menschen
kommen. Und damit sind wir in dieser Diskussion im Hier und Heute im Prinzip schon angelangt. Herr Mayer hat es gerade angesprochen, wenn man mal schaut, wie viele Menschen nach Europa gekommen sind, dann kann das nicht so das wahnsinnig große Problem sein. Möglicherweise ist eher, wie die Flüchtlinge verteilt werden, ein Problem in Europa. Spricht das nicht dafür, dass man tatsächlich jetzt eine europäische Lösung ganz dringend braucht?
Ja, und die Frage ist, wie man dorthin kommt. Also die Frage ist, wie kommt man dorthin? Es ist in der Tat aus meiner Sicht schon lange so, dass man Staaten, die sich da völlig aus der Verantwortung ziehen, viel stärker unter Druck setzen sollte. Es gibt keinen Grund, warum in Ungarn zum Beispiel keine Perspektive für politisch Verfolgte, für Menschen, die vor Krieg und Terror fliehen, gegeben wird. Warum Ungarn einfach sagt, damit wollen wir nichts zu tun haben, aber wir nehmen gerne das Geld aus Brüssel und stecken das dann in ziemlich dubiose Projekte. Also so kann man sich als Teil der Europäischen Union nicht verhalten. Und leider ist es nicht nur Ungarn inzwischen, sondern es sind ziemlich viele Staaten, die sich da aus der Verantwortung ziehen. Und ich glaube, wir sollten denen das nicht durchgehen lassen. Wir sollten überall ordentliche Standards haben, die dann politisch Verfolgten, den Schutzbedürftigen auch Perspektiven in den europäischen Ländern bieten.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man ja in Europa relativ nah dran war, eine gemeinsame Politik dazu finden. Und es ist dann auch daran gescheitert, dass die Grünen nicht mitgestimmt haben.
Es ist ja nicht gescheitert. Es
wurde aber
ja
Sie haben dagegen gestimmt.
Aber es wurde warum? Ja, also,
stimmt, es ist beschlossen worden, aber ohne Ihre Stimmen.
Gescheitert, also, sondern warum? Es ist beschlossen worden. Ich glaube, dass diese Regelungen, die da geschaffen wurden, sehr kompliziert sind und am Ende die zentralen Probleme nicht lösen, sondern vielleicht sogar noch verschärfen. Es gibt jetzt weniger Anreize für die Außengrenzstaaten, Menschen wirklich zu integrieren. Es gibt jetzt mehr Möglichkeiten für die Außengrenzstaaten, Geflüchtete recht schlecht zu behandeln. Sie können zum Beispiel Leute lange einsperren. Und ich glaube, dass das an vielen Stellen dazu führen wird, dass diese Strukturen umgehen werden und Länder wie Deutschland, Österreich dann eher im Verhältnis noch mehr Geflüchtete aufnehmen müssen als zum Beispiel Griechenland oder Bulgarien.
Also war es richtig, dagegen zu stimmen?
Ja, ich habe mir da nichts vorzuwerfen. Ich glaube, es war richtig. Es wäre besser gewesen, wenn man nicht so ein Riesenpaket macht, kurz vor dem Wahlkampf, wo man glaubt, da setzen wir mal ein Signal, wir haben uns geeinigt, sondern wenn man dieses sehr komplizierte, auch sehr umkämpfte Thema in Europa schrittweise angeht, auch einige Vorschläge gemacht. Also wir sind nicht dagegen, dass man da Sachen weiterentwickelt. Im Gegenteil, ich glaube, das muss viel handfester werden. Wie kann man auch Staaten, die sich da aus der Verantwortung ziehen, dann zur Verantwortung bringen? Kann man mehr Druck, auch mehr Instrumente, dass man da mehr Druck machen kann? Und das sieht leider das neue gemeinsame europäische Asylsystem nicht vor. Da ist es einfach nicht die Richtung, die wir uns vorstellen, um Migration in Europa gut zu organisieren, sondern aus meiner Sicht eher Flucht vor der Verantwortung.
Herr Mayer, wir sind bei 10 Jahren, wir schaffen das. Mittlerweile hat sich die Welt verändert. Der Diktator Assad ist gestürzt. Die Situation in Syrien ist, sagen wir mal, unübersichtlich. Dennoch gibt es jetzt eine Diskussion darüber, dass der Umstand, dass es eben keinen Assad mehr gibt, sich auch auf die Asylverfahren auswirken sollen. Was bedeutet das genau?
Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass es richtig ist, auch zu überprüfen, ob syrische Flüchtlinge, die meisten sind ja sogenannte subsidiär schutzberechtigte Personen, weil sie Bürgerkriegsflüchtlinge sind, dann auch nach einer gewissen Zeit Deutschland wieder zu verlassen haben und in ihr Land zurückzukehren haben. Auch vor allem vor dem Hintergrund, dass es in Syrien ja offenkundig auch wieder Gebiete gibt, sogar ein Großteil des Landes, das befriedet ist, in dem man auch sicher und sorgenfrei leben kann und zumindest sich auch eine Existenz aufbauen kann. Also ich glaube, dass der Weg, den Alexander Dobrindt, die neue Bundesregierung, eingeschlagen hat, richtig ist, dass wir verstärkt jetzt auch überprüfen, ob nicht afghanische Staatsangehörige, syrische Staatsangehörige wieder zurückgeführt werden, sofern sie nicht bereit sind, freiwillig in ihr Heimatland zurückzukehren. Seit 4 Monaten sind auch die Zahlen der Zurückweisungen an der deutschen Außengrenze wieder deutlich gestiegen, mittlerweile über 12.000 Personen. Auch das ist ein wichtiges Signal. Es ist aus meiner Sicht ein großer Erfolg, dass Deutschland mittlerweile nicht mehr das Land Nummer 1 ist, was die Neuankömmlinge anbelangt, sondern nur noch an dritter Stelle ist, nach Frankreich, nach Spanien. Und ich bin schon der Überzeugung, das geht auch auf den Migrationswende, auf die Migrationswende in der Flüchtlingspolitik
zurück. Das müssen Sie ja schon
Das sage ich aus voller Überzeugung.
Ich würde aber noch mal gerne auf die Syrer zu sprechen kommen, die dann zurückgeführt werden sollen. Was machen Sie denn mit denen, die jetzt einen Job gefunden haben bei uns? Wir haben ja gerade die Zahlen genannt, wie viele das sind, die dann auch in Mangelberufen unterwegs sind. Pfleger, Krankenschwester, Handwerker, da sind Sie auch mittlerweile eine große Gruppe. Die Gastronomie nicht zu vergessen in Ihrem Heimatbundesland Bayern hat die Gastronomie einen hohen Stellenwert. Sollen die auch alle zurück?
Wir haben ja als DDOC so in den letzten Jahren immer wieder mit dazu beigetragen, dass wir ganz konstruktive Lösungen gefunden haben, was den Verbleib von Personen in Deutschland anbelangt, die vielleicht zwar abgelehnt wurden als Asylbewerber, aber sich mittlerweile einen Job gesucht haben, entweder eine Berufsausbildung absolviert haben oder anderweitig eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aufgenommen haben, und die müssen natürlich auch bleiben können, keine Frage.
Sind Sie für den Spurwechsel?
Sind
Sie dagegen? Oder also Sie meinen ja gerade Leute, die abgelehnt wurden, wo haben Sie Lösungen gefunden,
dass
die
dann bleiben können? Ich bin grundsätzlich der Auffassung, Entscheidung, dass der Spur, dass es falsch wäre, den generellen Spurwechsel zuzulassen.
Geht, oder weil Sie das?
Nee, weil ich der festen Überzeugung bin, es gibt zwei unterschiedliche Stränge der Zuwanderung nach Deutschland. Der eine Strang ist die humanitäre Migration. Da dürfen Nützlichkeitserwägungen, ob jemand, wie Sie erwähnen, auf dem deutschen Arbeitsmarkt gut unterkommt, keine Rolle spielen. Da geht es einzig und allein daran, wird jemand verfolgt, hat jemand Gefahr an Leib und Leben zu erdulden zu gewärtigen. Da geht es nicht um Nützlichkeitserwägungen. Und daneben gibt es ja durchaus auch deutlich verbesserte Möglichkeiten im Bereich der Fachkräftezuwanderung. Und da hat die Union auch in den letzten Jahren durchaus auch, da haben Sie zu Recht am Anfang auch darauf hingewiesen, und es wäre ja boniert, wenn man als Politiker immer nur der Auffassung wäre, das, was ich jetzt glaube, ist das absolut Richtige in den nächsten 5, in den nächsten 10, in den nächsten 15 Jahren. Natürlich hat die CDU/CSU auch ihre Position verändert, was die Fachkräftezuwanderung anbelangt. Aber ich bin, um Ihre Frage zu beantworten, strikt gegen eine generelle Zulassung des Spurwechsels.
Aber wie machen Sie es konkret, Herr Mayer? Sie sind ja Jurist. Also als Jurist muss man ja sozusagen die Fälle generell lösen und in Gesetze gießen. Also wie wollen Sie das generell für Menschen, die aus Syrien zu uns kommen, ermöglichen, dass sie dann hier bleiben können und nicht ins Heimatland?
Wir haben zum Beispiel gleich zu Beginn der Flüchtlingskrise eine sehr signifikante Änderung dahingehend vorgenommen. Auch hier hat die Union durchaus auch ein Stück weit die Position verändert, dass wir 3 Monate nach der Einreise nach Deutschland bereits die Arbeitsaufnahme zugelassen haben. Also schon im laufenden Asylverfahren, da war noch gar keine Entscheidung getroffen, durften Asylbewerber arbeiten. Früher war die Position der Union immer die, wir lassen die möglichst lange nicht arbeiten, weil dann integrieren sie sich nicht und dann verlassen sie unser Land wieder schneller. Wir haben gesagt, es ist unmenschlich, gerade auch angesichts der sehr langen Bearbeitungszeiten, die wir gerade zu Beginn der Flüchtlingskrise hatten, die Personen nur in der Asylbewerberunterkunft schmoren zu lassen. Unsere Auffassung war dann, lasst sie doch arbeiten. Und wer schon drei Monate nach seiner Ankunft in Deutschland zu arbeiten beginnt, da bin ich mir sehr sicher, der wird auch in Deutschland jetzt noch arbeiten können. Also es gibt sehr wohl genügend gesetzliche Möglichkeiten für die als Asylbewerber nach Deutschland gekommen sind, schon jetzt auch in Deutschland zu bleiben, um in der Gastronomie zu arbeiten, in anderen wichtigen Branchen zu arbeiten. Das ist aus meiner Sicht gut gelöst. Trotzdem gehört doch zur Wahrheit auch, weil Sie die gut integrierten syrischen Staatsangehörigen angesprochen haben. Wir haben nach wie vor 500.000 Syrer im Bürgergeldbezug. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Ich kann mich noch gut erinnern, der damalige CEO von Mercedes, der Herr Schremp, hat kurz nach Beginn der Flüchtlingskrise in einem Bild am Sonntag-Interview gesagt, jetzt kommen die neuen Ingenieure. Das war auch eine teilweise nicht richtige Sichtweise.
Ich würde trotzdem gerne noch weiter an Herrn Marquardt gehen, weil wir schon fast am Ende der Sendung angelangt sind. Daraus ergibt sich ja im Prinzip schon fast eine Schlussfrage. Wir haben darüber gesprochen, wir schaffen, das ist etwas Positives. Wir haben darüber gesprochen, es gibt einige oder viele Syrer, die bei uns sogar integriert sind in den Arbeitsmarkt, speziell die 2015 gekommen ist. Was kann man machen? Wie kann man es schaffen, dass solche positiven Geschichten stärker in die Köpfe reinkommen und man Migration nicht immer nur mit Angst und Überforderung verbindet?
Herr Mayer hat ja gerade schon ein bisschen damit angefangen, fand ich sehr positiv, dass man auch mal die Erfolge bespricht, dass man auch guckt, wie kann man in den Beiträgen, die man zum Beispiel im Bundestag hält, die man bei Phoenix sendet, die man überall so sehen kann, dass man da die positiven Aspekte mal hervorhebt. Es ist leider so, dass wir leider uns in so ein Meckern in dieser Debatte begeben haben, wo man nur über die Probleme redet und wenig über das, was wir alles schon geschafft haben und worauf wir, glaube ich, zusammen, gemeinschaftlich, auch mit denen, die gekommen sind, ziemlich stolz sein können. Es sind viele Menschen gekommen, die Deutschland jetzt ausmachen und die ehrlicherweise den Laden auch am Laufen halten.
Großartige Vorlage. Herr Marquardt, erstmal Ihnen beiden herzlichen Dank für die Diskussion. Und Ihnen zu Hause möchte ich noch unsere Mediathek ans Herz legen. Wenn Sie sich für das Thema interessieren und weitere Informationen zu 10 Jahre Wir schaffen das haben wollen, mit spannenden Diskussionen, mit spannenden Rückblicken, dann schauen Sie einfach mal bei uns in der ARD-Mediathek und in der ZDF-Mediathek vorbei und schauen Sie, was wir Ihnen da zusammengestellt haben zu dem Thema. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Diskussion. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.